Man müsste in ein Konzertsaal kommen und wissen, das ist alles andere, was ich bis jetzt gehört habe. Also das kann man nicht da sitzen und einfach genießen. Das ist kein Massagesalon, keine Oase, sondern ein Konfrontationsraum.
Also wie steht der Mond im Horoskop von Patricia, der Stiermond zur Widdersonne? Die relativieren sich natürlich drastisch, weil der Stiermond die Geschwindigkeit der Widdersonne nicht immer mag. Dadurch ist es wie so eine kleine Zerreißprobe, aber Ambivalenzen sind ja das, was uns überhaupt schöpferisch und kreativ macht.
Wie viel Energie sich da versammelt. Du bist da praktisch alleine auf der Bühne, weil man schaut dich und du sagst also etwas, du machst diese Töne. Da bist du schon bei den Sternen. Da bewegst du etwas, was man sonst nicht kann.
Herzlich willkommen bei Des Pudels Kern. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und wir sind gerade zurück aus der Sommerpause und haben uns sehr, sehr gut erholt von der wilden Reise der ersten Staffel und sind jetzt voller Vorfreude auf diese neue Folge.
Ja, die Folgen der ersten Staffel könnt ihr auch alle nochmal nachhören. Wir haben mit Superheldinnen gesprochen. Wir haben herausgefunden, dass die neue Musik eigentlich ein Monster ist. Wir waren mit dem Pudel im Club, bei einem Kampfkünstler, im Tattoo-Studio, im Dschungel und auf der Straße. Und wir hatten natürlich die Crème de la Crème der Musikwelt dabei.
Wir wollen mit euch in dieser ersten Folge zusammen in die Sterne gucken und haben dafür zwei sehr besondere Gäste im Podcast. Die Stargeigerin Patricia Kopaczynskaja und den Astrologen Alexander von Schlieffen. Patricia ist sicher eine der radikalsten Musikerinnen unserer Zeit, die einerseits auf den größten Bühnen der Welt zu Hause ist und sich dann andererseits im normalen Leben bewegt, wie auf dem Mond, wie sie selber sagt.
Alexander ist nicht nur ein sehr renommierter Astrologe, sondern auch Gitarrist und Maler. Er hat bei Gerhard Richter studiert und malt zurzeit gerne neonfarbene Pilze auf sehr großen Leinwänden. Er hat auch einen eigenen Podcast über Astrologie, falls ihr nach dem Gespräch noch tiefer einsteigen wollt, den Astropod.
Schauen wir also mal, was die Sterne so zu sagen haben, zu unserer Zeit und auch zur Musik. Wir befinden uns nämlich gerade mitten in einem Epochenwandel, wie wir von Alexander gelernt haben, und gehen über vom Erdzeitalter ins Luftzeitalter.
Und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, auch dem Pudel ein Horoskop machen zu lassen. Und dabei kam heraus, dass wir mit zweimal Waage die volle Punktzahl bekommen haben für den interdisziplinären Brückenbau zwischen verschiedenen Welten, wobei der Krebs-Aszendent noch für die nötige inhaltliche Substanz sorgt.
Astromäßig also alles super für den Pudel. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge und schreibt uns natürlich gern, was ihr denkt, entweder auf Social Media oder einfach per Mail an hallo@despudelskern.de.
Ist das für dich eigentlich ein fremdes Thema mit der Astrologie oder hast
total
du da
fremd?
Ja?
Ich habe keine Ahnung. Von nichts.
Weißt du dein Sternzeichen oder noch nicht mal das?
Ah, das. Doch, also ich bin Widder mit dem Krebs-Aszendent. Okay. Das heißt, ich bin in einem ständigen Problem mit mir selbst. Ich bin zerrissen. Widder geht immer nach vorne mit dem Kopf durch die Wand und Krebs möchte zu Hause bleiben, ist ein häusliches Zeichen. Ich tue zuerst und dann überlege ich mir, was habe ich denn jetzt getan und so. Aber auch die Gedanken kommen eher, bevor ich mir die Gedanken überhaupt überlegen kann. Also ist alles etwas zu früh bei mir. Also ich bin sehr oft ein Kontrast. So spiele ich auch übrigens. Also die Mitte zu finden ist die größte Schwierigkeit für mich. Ich spiele wahnsinnig gerne laut und schnell und sehr leise und sehr langsam. Mhm. Aber eben diese Mezzo-Piane, Mezzo-Fortes, da habe ich keine Affinität dazu. Die sind dann für mich so artifiziell, ich muss sie dann kreieren sozusagen. Aber auch der Tag ist bei mir so. Entweder mache ich sehr, sehr viel oder ich bin einfach tot und liege im Bett und Vorhänge zu, dunkel, nichts mehr, keine Geräusche mehr, kann nichts mehr ertragen. Es ist wirklich, wirklich ein Auseinanderreißen.
Kannst du das finden in deinem Alltag als Solistin, als Star? Also diesen Rückzug, kannst du den finden?
Ja, ja, man ist ja auch sehr einsam als Solist. Auf der Bühne steht man vor einem riesigen Klangkörper, vor Menschen, die eventuell auch nicht nur Freunde, sondern auch deine Feinde sind. Das ist bei mir sehr oft gewesen. So mit den Sinfonieorchestern oder mit den Dirigenten, die einen wirklich nicht unterstützen, sondern ganz im Gegenteil, das ist ganz ungeheuerlich finden, was da diese Solistin schon wieder von sich gibt. Das hat sich jetzt also viel sehr, sehr gebessert. Aber auch diese Spannungen ertragen muss ich oft. Ich muss diese Kraft haben, um das ins Positive zu drehen, um auch die Leute zu überzeugen, ihnen zu erklären, was ich genau meine, wieso. Also man muss ja alles erklären und dabei finde ich, dass man das wirkliche Wunder, die Mystik, diesen Magnetismus im Moment des Konzerts, das kann man nicht erklären. Das kannst du nicht in Worte fassen. Und deswegen gibt es gerade die Musik, weil es so unfassbar ist. Ne? Und gerade dafür braucht man ungeheuer viel Energie, um es geschehen zu lassen. Gegen alle Widerstände, wie eine Zeitkapsel oder so ein Bubble, so eine Blase zu schaffen, wo die Energien zwischen Erde und Himmel fließen und du lässt dich einfach klingen, du lässt es geschehen. Du musst nichts mehr machen, sozusagen. Und dann habe ich nichts mehr. Also da, ich liege lahm, tagelang eigentlich. Um allein für diesen einen Moment so viel Kraft zu haben, wie ein Löwe nach der Jagd oder so, wie ein Tier eigentlich, wie ein wildes Tier.
Ist das ein Problem, dass du ja so Zeitzonen eigentlich ständig so überwindest, oder? Du bist ja eigentlich immer in einer nicht natürlichen Zeit mit dem ganzen Reisen. Ist das dafür für den Prozess schwierig?
Ja, also ich muss immer meine Seele hinterher sammeln. Der Körper ist irgendwo, wo es ankommen muss. Aber die Seele, die Gedanken, die Verwandtschaften, die einer noch liebkost, so aus der kürzlichen Vergangenheit, ja, wenn man mit Leuten gespielt hat, die man doch sehr lieb gewonnen hat und die möchte man mithaben für das nächste Projekt. Die hat man aber nicht mehr, da musst du wieder Freunde schaffen und wenn man das Ensemble nicht so gut kennt oder wenn man mit ganz neuen Leuten spielt, das ist immer so ein Hinterhersammeln, so wie Sternstaub. komm mit, ich bin wie eine Hexe auf einem Besen. Und mein Hexentopf und die Suppe kommt hinterher geliefert.
Lieferando, ne?
Ja, Lieferando. Heutzutage geht alles online.
Wir sind ja auch irre schnell unterwegs, ne? Ich habe nochmal nachgelesen gestern mit, also je nachdem, welche Umlaufbahn man anguckt, wir können das Alexander nochmal fragen, aber mit 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne. Das merkt man gar nicht.
Als, ne? Erde meinst du, ne?
Ja.
Muss man vielleicht dazu sagen.
Ich dachte schon.
Ah. Ja, die Erde, ja. Wir sind sehr, sehr schnell unterwegs.
Ja, ja. Man muss fast dagegen ankämpfen, ne? Also ich habe einen sehr guten Freund, Reto Biri, einer der besten Klarinettisten in der Welt, mit den fantastischsten Ideen, was er alles für ein Wissen hat, was er für ein geistiges Leben führt. Und da ist er eigentlich absolut einzigartig. Und er hat irgendwann vor, weiß nicht, vor 20 Jahren die Gesellschaft, also ganz alleine, Gesellschaft für die Verlangsamung der Zeit gegründet. Und er ist der einzige Mitglied. Er hat kein Handy bis heute. Das ist gar nicht so einfach, damit zu überleben, weil es gibt sehr viele Dinge, wo man wirklich nur noch mit dem Handy machen kann. Gott sei Dank hat er einen Computer. Aber er ist wirklich ein Wunder. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm spiele, denke ich mir, so müsste man sein. Und er widmet seine ganze Freizeit und nicht nur, es heißt, für ihn ist es nicht eine Freizeit. Das, was er mit seinen Kindern erlebt, ist sein Leben. Und ich habe es eigentlich falsch gemacht. Ich habe immer gedacht, die Konzerte, das ist meine Pflicht. Ich habe eine Begabung, die ich wurde so erzogen irgendwie. Wie fast religiös war das. Ich muss es also mittragen und ich muss es pflegen. Ich muss dem schauen, was mir von Gott gegeben ist. Also ich bin nicht religiös, aber es ist ja so eine Pflicht. Und eigentlich muss man es sich leisten, die Wahl selber zu treffen. Man ist zu nichts verpflichtet. Und ich habe eine Tochter, die ist 16 jetzt. Und ich hatte wirklich einfach viel zu wenig Zeit mit ihr verbracht. Und das ist irgendwo auch interessant, weil ich kenne sie nicht so gut und sie überrascht mich immer. Und das ist so wahnsinnig toll. Also wenn man mich fragt, also was liebt deine Tochter, also welche Songs singt sie gerade? Und dann sage ich etwas, was ich weiß, also was ich halt vor 2 Wochen von ihr gehört habe. Und dann sagt sie, dann protestiert sie sofort, nein, 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 das hasse ich, das ist, kommt nicht mehr in Frage. Die Kinder sind sehr schnell, ne? Also ich bin immer hinterher bei ihr.
Aber es ist eine spannende Frage, ne? Also ob mit dem Talent oder den Fähigkeiten, die man hat, ob damit nicht auch eine Verpflichtung kommt, das einzusetzen.
Ja, Pflicht oder auch so, ob das die Rolle auf der Erde ist, oder?
Ja, ja.
Ich denke oft, dass wenn man so ein Leben hat wie du, dass das irgendwo ein Opfer ist,
auch, kostet,
das man
ja
bringt auf eine Art. Aber dafür kreierst du diesen Moment im Konzertsaal, von dem du gerade gesprochen hast.
Ja, ja, aber diese Opfer, das mag ich nicht, dass sie im privaten Leben, das ist eigentlich die traurige Seite. Der Preis ist zu hoch, finde ich.
Das waren Patricia Kopaczynskaja und die Kamerata Bern mit Polyptik von Franck Martin. Und jetzt gehen wir rüber in Alexanders Wohnung in Berlin. Dort haben wir ihm zu Beginn des Gesprächs mal Patrizias astrologische Selbstdiagnose vorgespielt.
Das ist ja zauberhaft, wie sie das selber beschreibt. Und das stimmt natürlich, weil der Widder, sie sagt vor allen Dingen, ich handle, bevor ich denke. Und das soll der Widder auch. Im Faust wird gesagt, im Anfang war die Tat. Also erst der erste Schritt und dann guckt man, was kommt und was ist. Und die Extreme natürlich, weil Widder auch nach draußen gehen muss und instinktiv reagieren muss, direkt. Und der Krebs, der muss das erstmal verarbeiten hinterher. Und da geht es um die Gemütsbeteiligung und die hat eine ganz andere Geschwindigkeit als der Widder. Der Krebs, der braucht 2 Jahre länger als der Widder. Und das ist natürlich eine schöne Mischung.
Wie verhält sich denn der Aszendent zum Sternzeichen? Wir sind da ja so ein bisschen geschwommen.
Der Aszendent ist das Antrittsmotiv, la raison d'être, warum man auf die Welt kommt. Der Grund, das ist das, was im Moment der Geburt im Osten aufsteigt, was also durch das eigene Leben in die Welt gebracht werden soll. Und die Sonne, also im Fall von Patrizia der Widder, ist die Art, wie man das in die Welt bringt.
Kannst du einmal beschreiben, wie du vorgehst? Also wenn du von uns so ein Datum kriegst und den Geburtsort, was liest du?
Es ist ein Horoskop, ist ja ein Gebilde, so ein Kreis mit ganz vielen Symbolen und Linien. Und das ist viel komplexer, als es aussieht. Und das ist so ein bisschen wie eine Partitur, wo man mit viel Erfahrung schnell viel sehen kann. Aber die Frage ist natürlich, wie findet man einen roten Faden? Und den roten Faden kann man natürlich immer schnell finden, wenn man sagt, was für einen Auftrag hat der Mensch, also der Aszendent, und was für eine Anlage, diesen Auftrag umzusetzen, hat der Mensch, also die Sonne. Und da kann man schon darüber alleine so eine große Geschichte erzählen. Das ist das, was sie selber ja auch sagte, wodurch man schon sowas wie so einen Grundplot für eine Handlung hat aus dieser Kombination. Und dann guckt man an, was ist der Herrscher des Aszendenten? Das ist dann im Fall des Krebses immer der Mond, das Gemüt. Wie steht das Gemüt zur Sonne? Also wie steht der Mond im Horoskop von Patrizia, der Stiermond, zur Widdersonne? Die relativieren sich natürlich drastisch, weil der Stiermond die Geschwindigkeit der Widdersonne nicht immer mag. Dadurch ist das wie so eine kleine Zerreißprobe, aber Ambivalenzen sind ja das, was uns überhaupt schöpferisch und kreativ macht. Also Ambivalenzen sind großartig. Also wenn man sich vorstellt, ein Horoskop ist total harmonisch, alles im gleichen Element oder alles verträgt sich, dann klappen bestimmte Dinge, aber es passiert nichts. Das ist dann so, kennt ihr so esoterische Musik, so Wohlklang-Sachen? Ja, ja. Ein Musikstück lebt ja auch von den Ambivalenzen und von den Spannungen, die aber dann eben transponiert werden.
Die Astrologie war ja früher eine super etablierte Wissenschaft, heute fällt den meisten ja eher so das Brigitte-Horoskop ein bei dem Stichwort wahrscheinlich.
Nicht mehr?
Hat sich das schon verändert?
Das wandelt sich gerade ganz, ganz extrem. Und man muss natürlich dazu sagen, dass diese letzten 200 Jahre, da ging es ja um eine mechanische Weltsicht. Und da galt nur das bekam einen Wirklichkeitsanteil, was mechanisch beweisbar war, mit bestimmten Methoden der Beweisführung. Und dazu gehörte die Astrologie nicht. Und deswegen hat die Astrologie sich in so komischen esoterischen Schlupflöchern, hat sie, könnte man sagen, die letzten 200 Jahre überwintert. Und dann kannten natürlich innerhalb der Vermarktungsstruktur waren nur so populistische, ich nenne das immer die Musikantenstadel-Astrologie, die war dann natürlich bekannt und die ist natürlich kein Maßstab für die Astrologie. Also wenn wir das jetzt auf die Musik übertragen würden und jemand hätte in seinem Leben noch nie Debussy oder Messiaen oder irgendwas gehört, und er wird das erste Mal mit Musik konfrontiert und er schaut sich das Musikantenstadel an mit Florian Silbereisen. Und das, was er da hört, ist dann der Eindruck dessen, was Musik sein kann. So in etwa muss man sich das vorstellen, wie in den letzten Jahrzehnten Astrologie in der Gesellschaft präsentiert wurde, also musikantenstadelhaft. Und das ist natürlich klar, dass das nicht, wie soll man das sagen, inspirierte Geister anlockt. Mhm.
Was denkst du, was spielt denn dann die Astrologie für eine Rolle für die Menschen, die dann da zu dir kommen? Das ist ja schon ein Versuch wahrscheinlich, irgendwie was über sich zu erkennen. Vielleicht versuchen manche auch etwas über die eigene Zukunft oder den eigenen Weg zu erfahren, wohin der führt?
Also man braucht das gar nicht so pragmatisch sich zu überlegen. Also das ist oft denken, Leute, ja, ich gehe da hin und dann erfahre ich, wann ich den Mann meines Lebens oder die Frau meines Lebens treffe. Das ist natürlich, kann man auch vielleicht machen, aber ist jetzt nicht das, was wirklich spannend ist. Ich glaube, es geht um den mystischen Aspekt in der Astrologie, nämlich die Verbindung, das ist eine Beziehung zwischen mir und meinem individuellen Leben und dem großen Leben, den kosmischen Zyklen, der Natur letztendlich. Wie sind wir eingebunden in die Natur? Wir haben ja diese Beziehung verloren zur Natur, zur Umwelt. Jetzt in dieser Erdepoche, so wird das astrologisch genannt, da wurde alles spezialisiert, so wie das Wissen in verschiedene Boxen gebracht wurde. Jeder wurde ein kleiner Fachidiot. Das musste auch im Sinne dieser Epoche sein, damit das Wissen vertieft werden konnte. Und dadurch haben wir in einer Art Setzkastenwelt gelebt, wo jeder in so einer Box war, aber alle Boxen waren nicht mehr miteinander verbunden. Und diese Verbundenheit ist aber essentiell für die Kultur und für die Seele und auch für das Menschsein. Und das ist das Problem oder einer der Schatten der Erdepochen, dass da zwar auf der mechanischen Ebene unfassbare Entwicklungen, technische Entwicklungen stattgefunden haben, aber auf Kosten der Verbundenheit. Und die Astrologie, was damals eben nicht angesagt war, weil ich habe das ja in der Erdepoche erleben dürfen oder müssen am eigenen Leib, wie man manchmal denunziert wurde als Astrologe, die bringt ja die Rückbindung, die mystische Rückbindung an die großen Zyklen des Lebens. Also die holt das Leben aus der einzelnen Box raus. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass jemand oder dass in dem Horoskop etwas steht, was nicht nur aus der Kausalität meiner Biografie abzuleiten ist, was wir dann immer so gelernt haben. Du hast das erlebt, weil dein Papa damals das mit der Mama und pipapo, deswegen hast du dann so reagiert und deswegen ist dein Leben so. Ist ja auch alles kausal. Und im Horoskop steht etwas drin, wo man das Gefühl hat, so bin ich jenseits dessen, was ich erfahren habe. Und es ist so wie eine Matrix, die dann auf das Erleben trifft. Aber es ist ja auch in Familien oft so, dass die Geschwister gleiche Erlebnisse ganz anders wahrgenommen haben oder auch verarbeiten. Und ich glaube, dieser wirklich der mystische Aspekt, diese Rückbindung an das, ich nenne es das Universelle, das Kosmische oder letztendlich auch die Natur, das ist das, was die Astrologie bringt. Dass man so merkt, ich bin an etwas viel Größeres angebunden. Nicht im Sinne von, ich bin größenwahnsinnig, sondern ich bin an eine größere natürliche Einheit. Und ich glaube, das brauchen wir Menschen auch. Das haben die Tiere ja auch. Wir Menschen haben das durch den Intellekt verloren. Wir haben uns durch den Intellekt von der Rückbindung abgeschnitten. Aber im Naturell ist es ja drin.
Ich glaube, das ist so eine Sache. Der Kosmos ist in uns drin. Ich glaube, alles ist irgendwo verbunden. Ich weiß es ja nicht, aber dieses Gefühl habe ich. Wenn wir einen Klang machen, ist das schon etwas, was uns verbindet mit der Quelle oder mit dem, wohin es geht oder mit dem Echo davon oder was es mit einem macht. Es ist alles in uns. Wir sind ein Teil von etwas, aber dieses Etwas ist auch in uns, ein Teil von uns, nicht? Ich weiß noch, ich habe mit einem Chor geprobt und sie mussten ein Stück singen, das normalerweise in einer Kirche gesungen wird. Und diese Akustik ist sehr schwer nachzumachen, also wenn sie nicht da ist. Ne? Und auch eine Psychologische, ich sagte zu ihnen, die Kirche ist in euch drinnen. Und plötzlich hat das anders geklungen. Also allein mit der Vorstellung kann ein Mensch Unmögliches schaffen eigentlich.
Ich kenne das aus den Kampfkünsten, im Aikido übt man ja Schwert zum Beispiel und der Alte hat gesagt, wenn er mit dem Schwert einen Schlag macht, dann stellt er sich vor, er durchschneidet das gesamte Universum mit diesem Schlag.
Ja, ja. Ja, aber auch diese Verantwortung ist ein schwieriges Wort, Verantwortung, weil es Angst macht. Die Freude an dieser Verantwortung, dass man also ein Töne macht auf der Bühne und die Leute schauen einen an. Ich meine, stellt euch vor, wie viel Energie sich da versammelt. Du bist da praktisch alleine auf der Bühne, weil man schaut dich und du sagst also etwas, du machst diese Töne. Das ist, da bist du schon bei den Sternen, da bewegst du etwas, was man sonst nicht kann. Also man arbeitet mit einem Material, das übermenschlich ist.
Du hast mal gesagt, im normalen Leben bewege ich mich wie auf dem Mond.
Ja, ja. Ja, im normalen Leben bin ich so wie ein Zombie ein bisschen. Ich weiß bis jetzt nicht, was die beste Note in der Schweizer Klasse ist. Das muss mir immer wieder meine Tochter erzählen. Ich bin wirklich sehr weit von Realität. Ich kenne ein paar Leute so in der Stadt, wo ich wohne, aber viel mehr nicht. Ich bin echt ein Instrument. So verwachsen mit der Geige und mit all den Musikstücken. Ich habe das Gefühl, mich gibt es oft nicht mehr. Ich muss mich immer wieder ausgraben. Nicht, dass ich sterbe, aber auch die Zeit zwischen den Stücken ist ein Wiedererkranken an einem neuen Stück. Ich werde voll mit diesen neuen Bakterien und transformiere mich zu einem neuen Wesen.
Sich so dem Moment hinzugeben, sich der Plötzlichkeit auszusetzen und so weiter, das braucht viel Mut oder es braucht eigentlich auch viel Sicherheit natürlich, dass die Technik zum Beispiel einfach funktioniert und da ist, oder? Also Angst macht dir das nicht, oder?
Doch, ich habe sehr viele Ängste. Gerade deswegen vielleicht, um sie loszuwerden, riskiere ich noch mehr. Ich weiß noch, dass ich Passagen hatte zu spielen, die sowas von schwer sind, dann habe ich mir das noch mehr erschwert, habe eine Bratsche genommen und dann die Treppen gleichzeitig rauf und runter gegangen, so dass ich vergesse, wie schwer das ist, in der linken und rechten Hand, dass ich nur noch die Füße beobachtet habe. Also solche Tricks kann man schon mit sich machen. Ich glaube, ein Mensch hat ungeheure Möglichkeiten, fast unendliche. Man muss sich nur trauen und die Tricks herausfinden, wie man mit der eigenen Psyche umgeht. Natürlich können wir nicht fliegen oder so, das vielleicht nicht. Deswegen haben wir Flugzeuge erfunden.
Hilft dir Humor auch? Den hast du ja.
Unbedingt. Also ohne Humor würde ich gar nicht mehr überleben. In den dunkelsten Zeiten meines Lebens konnte ich immer irgendwie, also die Hoffnung mit einem Augenzwinker herauskitzeln. Es gibt immer etwas, über was man ein bisschen lachen kann. Ja.
Ist ja in der Klassik-Szene jetzt nicht so verbreitet mit dem Humor, oder?
Ja. Es wird alles unglaublich ernst genommen und vor allem es ist sehr lächerlich, weil man nimmt sich vor allem ernst. Und das finde ich wirklich das Letzte, weil ich bin zum Beispiel ein Angsthase. Ja, bevor ich auf die Bühne gehe, sitze ich meistens auf dem Klo. Und also völlig entleert gehe ich auf die Bühne und habe das Gefühl, ich werde jetzt einfach getötet. Ja, ich gehe zur Guillotine und dann gibt es mich nicht mehr danach. Und erst mit den ersten Tönen versuche ich eigentlich sollte man sich wirklich ganz loslassen, verlieren, nicht mehr an sich denken, an das Stück denken. Und plötzlich hat man wieder die Kraft. Wenn man die eigenen Schwächen loslässt, weil alle haben Schwächen. Es gibt keine perfekten Menschen. Die schönsten Models finden sich hässlich und finden immer irgendwas an ihnen. Das ist alles egal. Man muss eine Sache finden, die einem so Freude macht, dass es sich lohnt, alles zu riskieren. Aber Humor auf der Bühne, also das ist, ich frage mich das auch. Warum gibt es keine Überraschungen auch? Immer wird alles nach Programm gespielt und die Leute wissen, dass das jetzt die Ouvertüre zu ihrem Wiener Schnitzel dann danach sein wird. Und das ist doch sicher so nicht gemeint. Das ist. Es müsste viel stärker werden und viel improvisatorischer, spielerischer, lustiger, frecher, fantasievoller, überraschender sein. Man müsste in einen Konzertsaal kommen und wissen, das ist alles andere, was ich bis jetzt gehört habe. Und nicht mit einer Aufnahme zu vergleichen. Also das kann man nicht da sitzen und einfach genießen. Das ist kein Massagesalon, keine Oase, sondern ein Konfrontationsraum.
Ja, Patricia hat gesagt, dass das Konzert für sie halt keine Oase ist oder kein Massageraum, sondern ein Konfrontationsraum. Und ich dachte gerade, es könnte ja hier auch so sein, oder? Dass jemand zu dir kommt.
Nein, weil Patricia ein Widder ist, also braucht sie einen Konfrontationsraum. Ich bin kein Widder, ich brauche keinen Konfrontationsraum. Ich konfrontiere mich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich in der astrologischen Forschung bin, was ich auch fast jeden Tag bin, oder wenn ich meine Pilze male, das sind die Schlachten, die ich kämpfe. Ich brauche nicht die Reibung mit einem Gegenüber, weshalb ich das nicht interessant finde, für mich persönlich. Aber natürlich sofort, wenn du das zitierst von Patricia, ein Widder muss irgendwo mit seinen Hörnern hin. Ich habe keine, siehst du doch. Und das
Das
dann,
Scheren.
ich habe Scheren. Ach so, du meinst die Krebsscheren.
Ja, oder? Hat der Krebs keine Scheren? Also dein Krebs.
Ja, der hat, doch. Aber der Krebs benutzt die Schere nicht, um anzugreifen, sondern nur, wenn er angegriffen wird. Das ist ein Unterschied. Die Menschen, die eine Widderbetonung haben, die brauchen einfach oft diese Situation, über die sie sich ärgern können, oder die brauchen so eine bestimmte
Die
konfrontative
Empörung.
Spannung. So wie zum Beispiel der Peter Handke, der Schriftsteller, in 1989 gab es, glaube ich, ein Interview mit ihm in der Frankfurter Allgemeine. Da hat er sich über die junge Generation von Schriftstellern beschwert, dass sie alle so nett und eierlos seien. Der hat damals seine Karriere mit einer Publikumsbeschimpfung angefangen. Aber das war damals der Duktus der Zeit und dann aber das braucht nicht automatisch jeder. Man muss ja aus seiner persönlichen Anlage keinen Generalduktus machen, der für alle gilt.
Was ich schön finde, auch wenn ich dich jetzt in den Proben so erlebe, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also man kann erstmal relativ offensichtlich politisch sein in dem, was man tut, aber man kann es eigentlich auch in der Interpretation sein. Oder ich glaube, eine gewisse Lebendigkeit, die entsteht ja, wenn man sich darum bemüht, dass man immer etwas sagt, oder? Und das finde ich bei dir so toll eigentlich, dass du darauf so insistierst.
Ich kann gar nicht etwas spielen, wenn es nichts aussagt. Ich kann gar nicht so gut spielen. Ich kann nicht so tun, als ob ich es spiele. So, das beherrsche ich nicht. Meine Finger funktionieren erst dann, wenn ich weiß, was ich damit sagen will. Also die Seele und eine gewisse Vision ist so ein großes Wort, habe ich gar nicht. Das sind so halt Dinge, die ich durch diese Noten mir vorstelle. Vielleicht ist es völlig falsch, aber es ist dann doch eine Geschichte, die ich mir zusammenstricke. Und die will ich dann euch erzählen. Und wenn ihr das übernimmt als Ensemble, dann ist es die größte Freude. Und dann kann man zusammen, wie eine Inszenierung, wenn ihr wollt, jedes Stück hat eine Dramaturgie, die muss man im Kopf inszenieren, auch ein Bühnenbild dafür schaffen. Es kann auch ein Witz sein, aber den muss man gut servieren, immer wieder. Und das muss wirklich gut schmecken, wie ein guter Koch. Und ich kümmere mich um meine Kundschaft. Ich möchte nicht, dass sie sich langweilen. Das möchte ich einfach nicht. Also ich komme aus Moldawien, aus einer ganz bäuerlichen Familie. Und mein Großvater, den ich leider nie kennengelernt habe, war ein großer, blonder, blauäugiger Pole eigentlich. Es war eine Familie, die hießen Kopaczynski, haben Polnisch gesprochen und er war ein Wassermelonenhändler. Das heißt, er hat sie großgewachsen, diese Wassermelonen, dann ist er zum Markt gegangen, hat sie verkauft und ich glaube, ich bin auch ein Verkäufer von meinen Wassermelonen. Die wachsen mit einem Kopf und dann will ich sie gut verkaufen. Ja? Und sie müssen schön groß und hart und gut schmecken. Ich möchte, dass meine Programme gut schmecken. Ich möchte, dass die Leute danach gehen und sagen, ich habe vieles gespürt und das bleibt mir im Gedächtnis. Es fällt einem immer etwas Neues ein. Kein einziger Ton kann einfach so sein. Er ist immer ein Ausdruck von etwas, auch wenn es ganz abstrakt ist, auch in der neuen Musik. Ganz besonders dort muss man Geschichten suchen. Mhm. Sonst ist das so, so eine Sache, dass wirklich zu wenige Leute verstehen. Ich sage nicht, dass man es verstehen muss, das ist auch sehr banal. Es kann auch durchaus irgend so ein Objekt sein, das man nicht versteht, aber man ist angezogen, man ist hingezogen, man möchte dem immer schauen, man weiß nicht, was einen anzieht, aber die Aufmerksamkeit ist immer da. Es bewegt sich vielleicht oder es hypnotisiert einen, was auch immer das ist, mit Farben, mit Geschwindigkeit oder gerade mit Nichts, aber dieses Nichts muss man dann so auf die Bühne bringen, dass das alle wie gebannt dem ständig zuhören, zuschauen, sich überlegen. Also es geht eigentlich um die Aufmerksamkeit.
Patricia macht das ein oder andere Programm auch zum Klimawandel. Das ist ein Thema bei ihr, für viele natürlich gerade. Wie blickst du darauf?
Der Klimawandel ist eines der Hauptthemen dieser neuen Luftepoche. Weil die Luftepoche im Zeichen Wassermann begonnen hat. Das ist auch das Zeichen der Vernetzung. Und daher ist das Zeichen Wassermann das dominante Zeichen für diese 200 Jahre. Das ist wie der Beginn, der erste Akkord. Der gibt ja auch was vor. Und der Planet, der dem Wassermann zugeordnet wird, ist der Uranus. Und der Uranus befindet sich im Zeichen Stier. Und der Uranus steht also für Neuvernetzung, für Mutation, für Improvisation. Und Stier steht für die physische Substanz, für die Grundwerte und vor allen Dingen auch für den Körper Erde. Und daher kann man sagen, dass das Thema Umgang mit den Ressourcen der Natur, Umgang mit den Ressourcen, überhaupt Beziehung zu den Ressourcen, Beziehung zum Thema Geld, zum Thema Materie, dass das Hauptthema dieser 200-jährigen Epoche ist. Und dass jetzt direkt zu Beginn dieses Epochenwandels plötzlich die Erde so stark reagiert, und auf der einen Seite die Leute das Gefühl haben, wir müssen jetzt was machen. Und auf der anderen Seite andere Leute sagen, das hat alles mit uns nichts zu tun. Das ist normal so, dass überall die Wälder brennen und so weiter und so fort. Daran merkt man diesen Clinch der ganzen Geschichte.
Wie kommen wir da raus?
Wir müssen uns um die Erde kümmern. Also wir müssen auf jeden Fall uns um die Erde kümmern. Das merkt man auch. Der Körper der Erde ist wie unser eigener Körper. Wir haben uns an der Natur bedient, wie wenn wir im Supermarkt in den Kühlschrank gehen und es einfach leer räumen und nach Hause mitnehmen. Und diese Beziehung zur Natur und zur Erde und die Beziehung zum Körper und vor allen Dingen zum weiblichen Körper, das ist ja auch gegenwärtig sichtbar, ist ein großes Transformationsthema in der Gesellschaft. Und da dürfen wir uns nicht durch ein paar eigenartig gesinnte Figuren von abbringen lassen, würde ich sagen. Das würde nicht dem Geist dieser neuen Epoche entsprechen.
Wenn wir jetzt über Epochenwandel und Zyklen, Wellenbewegungen, Kreisbewegungen, Umlaufbahnen und sowas sprechen, diese Umbruchsphase, in der wir uns im Moment befinden, die ja, mit einer Pandemie einhergeht, mit einem Krieg direkt vor der Haustür, mit einem Klimawandel, mit Populisten, die wie die Pilze aus dem Boden schießen, überall auf der Welt. Das ist ja eine Zeit, die vielen Angst macht auch. Wie ist das für dich? Gibt dir da die Perspektive, dass das alles in Zyklen passiert, dass es Wellenberge gibt, die sich dann auch mal wieder abflachen? Gibt dir das eine Ruhe?
Ich freue mich überhaupt nicht über diese Schimmelpilz-Populismen, weil ich das natürlich ganz finster finde, vor allen Dingen nachdem wir eine Phase hatten, wo doch ein relativ ziviler Umgang miteinander, zumindest in der mitteleuropäischen westlichen Welt, an der Tagesordnung war, und dass das jetzt alles so unterminiert wird, das ist ein ziemlich trauriger Ausdruck dieses Aufbegehrens einer zu Ende gehenden Epoche. Das ist so die Schattenseiten. Das ist wie so eine Art Geschwür oder sowas, was sich jetzt zeigt von dem, was die Konsequenz bestimmter Haltung in der Erdepoche gewesen sind. Und wir sind aber, also auch wir, die wir hier miteinander sitzen, wir sind ja in der Erdepoche geprägt und ausgebildet oder wie auch immer worden. Und natürlich sind wir verführbar für dieses lineare Denken. Dann denken wir, vielleicht werden die jetzt so weiter marschieren. Aber es kann eben sein, dass es nur ein Aufbegehren ist von etwas, was gegen sein, wie so eine Art Agonie. Und eine Agonie ist eine blutige, das spritzt nach allen Seiten, muss man mal so sagen, wenn man dieses drastische Bild dafür nimmt. Und hat auch was mit Angst zu tun. Die Unsicherheit der kosmopolitischen oder der offenen Welt, das verunsichert ja viele. Die wollen ja genau wissen, hier liegt mein Brot, da ist meine Wurst, da steht mein Bier und das ist mein Lieblingsverein und dann weiß ich, das Leben ist in Ordnung. Und die Vielfalt der Luftepoche, wo ganz viele Themen miteinander vernetzt, das überfordert vielleicht auch territorial denkende Erdreichmenschen. Und dann marschieren sie lieber im Gleichschritt, weil ihnen das vertraut ist. Und natürlich gibt es trotzdem die Gefahr der Luftepoche, dass man sich auf Ideen zu stark bezieht, also auf Ideologien auch. Das kann natürlich auch passieren. Aber ich hoffe mal, dass es nicht den Haupttenor dieser ganzen Zeit ausmacht. Zumal die ökologischen Probleme, die letztendlich wie so eine Art, vielleicht so eine Art Common Sense werden müssen, damit wir sehen, wir müssen an dem Punkt alle zusammenhalten. Das ist ja auch eine Vernetzung. Und wenn man sagt, nö, wir kümmern uns nicht darum und plötzlich fällt es einem komplett auf die Füße, dann zeigt sich, was sinnvoll ist oder welche Art des Umgangs damit sinnvoll wäre, würde ich sagen.
Was empfindest du, wenn du die Sterne anguckst?
Du meinst jetzt draußen am Himmel?
Ja.
Also nicht in Berlin, sondern
da, wo man sie sieht. Dann empfinde ich vor allen Dingen immer dieses Gefühl, wie kann man, das erschlägt einen auf eine bestimmte Art, es ist zu groß, um es zu fassen, und wie wichtig das im Leben ist, dass es etwas gibt, was zu groß ist, um es zu fassen. Und wie kann man der Meinung sein, mit dem Intellekt zu glauben, alles kontrollieren zu können und zu wissen, was da ist und was da nicht ist. Und ich finde, dass der Himmel einen immer so, der bringt einen so ein bisschen in so einen Taumel, wenn man sich die Sterne anguckt nachts, weil man so merkt, da gibt es Grenzen, die sind so viel größer, das ist, oder jenseits der Grenzen dessen, was man begreifen und erfahren kann. Und gleichzeitig ist es aber auch was Schönes, was Beruhigendes, also so ein Sternenhimmel, finde ich. Und die Menschen haben ja früher Sternenhimmel geguckt. Astrologie ist ja auch dadurch entstanden, dass die Menschen sich diese großen Szenarien angeguckt haben und dann haben die Bewegungen beobachtet und dann eben, wie man das so macht, da Bilder rein projiziert, weil wir dazu neigen, das zu tun, zur Orientierung. So wie wir in Wolken auch Figuren sehen und so weiter. Und dann habe ich hier in Berlin das Tempelhofer Feld, was in der Großstadt nicht zu unterschätzen ist, weil die Fläche so groß ist, dass man auch vor allen Dingen, wenn die Sonne untergeht, hat man einen Blick in den Himmel, den man normalerweise in der Großstadt nicht hat. Und dann gehe ich manchmal auch mit Menschen dahin und erzähle denen, schau mal, jetzt kann ich dir genau zeigen, das ist gerade da oben die Venus, da hinten ist der Jupiter. Dann kann man das, worüber wir jetzt fachlich oft sprechen, dann auch physisch da oben sehen, wo sich's gerade verhält, wenn im Westen die Sonne untergegangen ist, dann sieht man ja mehr am Himmel. Und das ist immer ganz spannend. Und da sind alles, ich finde, der Himmel ist voller Fragezeichen. Und ich glaube, das Problem der Erdepoche ist, dass sie auf alle Fragen Antworten bekommen wollte, was ja auf eine bestimmte Art auch toll war. Aber die Kultur des Fragezeichens so ein bisschen verloren hat und die dürfen wir jetzt zurückbringen. The Unanswered Question. Charles Ives.
Vielleicht müssen wir auf einen anderen Stern, ein anderes Planet. Gründen wir eine Gemeinschaft von friedlichen, neugierigen Künstlern auf einem ganz anderen Planet und bitten den Elon Musk, uns hinzuschicken.
Der hat jetzt so T-Shirts im Angebot, da steht drauf Occupy Mars, die Damen-Edition. Ja, genau. Wirklich, ist kein Scherz. Fand ich irgendwie sehr treffend, so eine Protestbewegung zu verbinden mit so einem superkapitalen Ansatz.
Weil es das Gerücht gibt, dass die Chinesen sich den Mond unter den Nagel reißen wollen wahrscheinlich, ne?
Auch mal.
Ja, stand in der Bild-Zeitung, also Springer-Presse. Aber dann will er jetzt den Mars. Also der Elon Musk, der muss ja voraus sein.
Ich dachte, die Chinesen wollen auch auf den Mars.
War das nicht der Mars? Ich dachte erst mal den Mond. Wir gehen weiter weg.
Ein anderes Planet einfach.
Ja.
Ja, ja.
Sirius, vielleicht nicht schlecht, wenn Stockhausen, aber das ist so ein bisschen sektenmäßig. Ich glaube, wir wollen was Neues haben, oder?
Aber nicht eine neue Sekte.
Nein, nein, eben nicht. Wir wollen keine Sekte. Nein, nein. Was nehmen wir da mit?
Drei Sachen,
wir müssen
oder
ein
was?
Bisschen, naja, genau. Also ja, wir müssen ein bisschen Musik von der Erde mitnehmen. Also, weil dort wird wahrscheinlich viel Neues entstehen. Vielleicht funktioniert auch unsere Musik da gar nicht. Ist alles langsam oder das weiß man nicht.
Ich würde nichts mitnehmen.
Gar nichts?
Nein, und schauen, was da ist. Einfach aus dem ausgehen, was wir dort vorfinden. Das finde ich immer am spannendsten. Keine Pläne, keine Dogmas, Improvisation.
Das war des Pudels Kern zum Thema Sterne mit Patricia Kopaczynskaja und Alexander von Schlieffen. Nächsten Monat geht es weiter mit einer Folge zum Thema Osteuropa, die wir live beim Beethovenfest in Bonn aufgenommen haben. Falls ihr euch für die Musik interessiert, die wir in dieser Folge gespielt haben, findet ihr dazu eine Playlist mit allen Tracks auf despudelskern.de. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und die Partner von des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Mozartfest Würzburg, die Bochumer Symphoniker im Anneliese Brost Musikforum Ruhr, das Beethovenfest Bonn, das Festspielhaus Baden-Baden, BASF Konzerte und der WDR 3. Wir bedanken uns außerdem sehr herzlich für die Unterstützung bei der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL.